Sie hören Radio Sol, 95,5 und 105,1 hier im Wiener Becken und auf radiosol.at weltweit. Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute in der Leitung Herrn Fabian Scheidler als Buchautor und wir haben gerade über sein Buch Das Ende der Megamaschine gehört. Ja, ein spannendes Thema. Man kann sagen, Fabian Scheidler ist sowas wie der neue Hugo Portisch. Er ist ein Welterklärer, der geopolitische Vorgänge wie kein zweiter brillant und von der Wurzel her historisch fundiert aufschlüsseln kann. Er hat sogar in diesem Buch eine Zeitspanne von 5000 Jahren aufgerollt und nachgeschaut und recherchiert, was sind so die Ursprünge, warum gibt es Zerstörungskräfte auf dieser Welt, warum oder wie werden die freigesetzt und ja, es gibt auch einige Lösungsansätze. Das zweite Buch von Herrn Fabian Scheidler, das jetzt Chaos heißt und neu rausgekommen ist, das beschäftigt sich schon mehr, auch mit den Lösungsansätzen, habe ich ja vorhin erfahren. Aber dazu jetzt der Buchautor selber. Herr Scheidler, Sie sind jetzt wieder in der Leitung, hallo?
Ja.
Gut. Ja, wir wollen jetzt zum zweiten Buch kommen, zum Buch Chaos. Wie ist es denn dazu gekommen? Was ist da der Hauptinhalt?
Ich war mit dem ersten Buch jetzt 2,5 Jahre auf Vortragsreisen in Österreich, Schweiz und Deutschland unterwegs und da gab es natürlich sehr viele Gespräche, sehr viele Fragen, wie soll es denn weitergehen? Und im ersten Buch biete ich auch Ansätze, Lösungsansätze an im letzten Kapitel, aber ich merke, dass das Bedürfnis doch sehr groß ist, genauer hinzuschauen, wie kommen wir denn aus diesem Chaos raus? Weil ich glaube, es ist den meisten Menschen inzwischen klar, dass wir uns in eine chaotische Phase hineinbewegen. Die wenigsten glauben heute noch, dass sie in der Zukunft oder ihre Kinder und Enkel noch ein besseres Leben haben werden angesichts von Klimakaos, Finanzkrisen und vielen anderen Dingen. Und die Zeit schreit danach, sich tiefer Gedanken zu machen darüber, wie wir aus diesen verhängnisvollen Entwicklungen herauskommen. Und leider sind unsere politischen Systeme relativ schlecht darauf vorbereitet. Die bewegen sich im sehr engen Spektrum von Wahl zu Wahl. Wir brauchen aber meines Erachtens einen tiefgreifenden Umbau unseres gesamten ökonomischen und gesellschaftlichen Systems, um sowohl die soziale als auch die ökologische Frage wirklich angehen zu können. Und darum machen halt viele einen großen Bogen. Ich versuche das anzugehen, auch die schwierigen und harten Fragen in diesem neuen Buch Chaos, das neue Zeitalter der Revolutionen anzugehen. Und da geht es dann um so Sachen wie Eigentum, Verteilungsfragen, aber auch die Fragen, wie sollen unsere wirtschaftlichen Institutionen denn in Zukunft aussehen? Wir müssen uns vorstellen, die 500 größten Unternehmen der Welt, die meisten Aktiengesellschaften, kontrollieren fast die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und das sind exakt auch die Unternehmen, die die Ökologie gegen die Wand fahren. Also die großen Ölkonzerne, die Autobauer, die Chemiekonzerne und so weiter. Und diese Unternehmen werden, das beschreibe ich in dem Buch auch relativ detailliert, überhaupt nur am Leben gehalten durch ein gigantisches Subventionssystem. Allein die Öl-, Kohle- und Erdgasindustrie, die für den Klimawandel verantwortlich ist, wird jedes Jahr mit mindestens 500 Milliarden Dollar subventioniert aus Steuergeldern. Und das sind konservative Schätzungen. Ne? Also wir sehen, dass da sehr grundsätzlich was im Argen liegt. Und wir müssen also ran, diese Institutionen umzubauen und teilweise auch eben in andere Eigentumsverhältnisse zu überführen.
Sie sehen also, der Profit liegt vor sozialen Interessen und das ist die das Kernproblem.
Ja, das ist das Kernproblem. Ich meine, schauen Sie sich doch an, wenn man sich ein Unternehmen wie Monsanto oder so weiter anguckt. Das Geschäftsmodell von so einem Unternehmen besteht darin, die Aktionäre legen da Geld rein und das Unternehmen versucht, dieses Geld mit allen Mitteln und auch mit den dreckigsten Mitteln zu vermehren. Das heißt, die verkaufen den Leuten irgendwelche Pestizide, die in unserem Essen landen, die Ökosysteme zerstören und so weiter. Und das treiben sie immer weiter, solange sie niemand auffällt, weil ihr einziges Ziel ist nicht für Menschen irgendeine sinnvolle Landwirtschaft oder ein gedeihliches Leben zu ermöglichen, sondern nur das Geld der Shareholder zu vermehren um jeden Preis. Und diese Institutionen sind vor 500 Jahren etwa entstanden in Europa. Und heute sind sie die mächtigsten Institutionen der Welt. Und denen müssen wir den Stecker ziehen. Wir brauchen eine Ökonomie, die nicht auf der Profitmaximierung und der endlosen Geldvermehrung beruht, sondern auf der Förderung des Gemeinwohls. Unternehmen, die sich dem sozialen und ökologischen Fortschritt, also einem echten Fortschritt, widmen. Solche Unternehmen gibt es bereits schon. Das Problem ist, dass unsere staatlichen Rahmenbedingungen die falschen Akteure fördern. Durch diese beschriebenen Subventionen werden die großen zerstörerischen Unternehmen gefördert und die kleinen und mittleren, die sinnvolle Dinge tun, haben es unheimlich schwer gegen die. Und diese pervertierten Rahmenbedingungen müssen wir umkehren, das müssen wir vom Kopf auf die Füße stellen, dass die, die gemeinwohlorientiert wirtschaften, dass die gefördert werden öffentlich und die anderen nicht.
Mhm. Sind nicht die Staaten auch abhängig von, wirtschaftlich abhängig von den Großen irgendwo?
Ja, das ist natürlich so, dass alle Staaten ihre globalen Champions fördern. Wir sehen das auch mit so einem Abgasskandal wie VW in Deutschland. Die können im Prinzip tun, was sie wollen. Sie werden protegiert. Aber der Preis dafür ist ungeheuer hoch. Der Preis ist ein zerstörter Planet. Und auch die ökonomischen Kosten, die werden ja auch immer wieder berechnet, sind enorm hoch davon. Es ist also keineswegs so, dass wir da auch wirtschaftlich auf lange Frist mit diesem Modell gut fahren. Wenn man dagegen ökologisch und sozialwirtschaftende kleine und mittlere Unternehmen fördert, kann das einen viel besseren sozialen und ökonomischen Effekt geben. Die sind ja auch für den großen Teil der Beschäftigung der Arbeitsplätze in den meisten europäischen Ländern verantwortlich. Das sind ja keineswegs die Großen. Und deswegen halte ich es auch für eine Mythologie, dass wir die Großen immer beschützen müssen. Nein, wir brauchen auch wieder eine Neubelebung zum Beispiel unserer Innenstädte. Ne? Wenn Starbucks zum Beispiel als internationaler Konzern die ganzen Cafés betreibt, dann fließen die Gelder nicht in die lokale Wirtschaft, sondern in die Finanzmärkte. Und wenn dicke Möbelhäuser auf der grünen Wiese stehen, dann fließen die Gelder auch aus den lokalen Wirtschaften ab. Wenn wir dagegen kleine und mittlere Geschäfte in den Innenstädten wieder haben, dann bleibt die Kaufkraft im Kreislauf erhalten. Das macht ökonomisch auch viel mehr Sinn.
Ja, ich glaube, ich höre mich gerade reden. Herr Scheider, sehr gut. Diese Ansätze gefallen mir auch sehr gut. Die haben auch Zukunft. Sie sagen auch, wir bewegen uns in eine chaotische Übergangsphase sozusagen. Es kann einige Jahrzehnte dauern, aber wir wissen zwar nicht, wie der Ausgang sein wird, aber es gibt doch Hoffnung. Vielleicht, wenn Sie gerade vorhin gesagt haben, die Politik als Hebel oder als Schaltstelle, die bräuchte dann doch von der Bevölkerung her mehr Rückhalt, oder?
Die Interessen müssten. Ob sie Rückhalt braucht oder Widerstand, das kommt ein bisschen drauf an. Auf die Politik im Moment braucht sie, glaube ich, Widerstand und vor allem auch Zukunftsentwicklungen, die sie selber nicht in der Lage ist herzustellen. Ja. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass fast aller sozialer Fortschritt, den wir seit der Französischen Revolution in Europa und anderen Teilen der Welt erlebt haben, nicht durch Parteien zustande gekommen ist, sondern durch soziale und später auch ökologische Bewegungen, Friedensbewegungen, Frauenbewegungen. Ja, die haben in langen Kämpfen, oft über Jahrzehnte, diese sozialen Errungenschaften erkämpft. In Frankreich mussten Frauen 150 Jahre seit der Französischen Revolution kämpfen, bis sie nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erst ihr Frauenwahlrecht erkämpft hatten. Ne? Mhm. Also die Politiker muss man zum Jagen tragen und da braucht es eben eine breite Bevölkerungsteile. Es müssen nicht zwingend Mehrheiten sein, aber es müssen qualifizierte, engagierte Minderheiten sein, die sich für diesen Wandel engagieren. Also wenn man der Politik das überlässt und nur alle 4 Jahre sein Kreuzchen macht, wird nicht viel passieren.
Ja, Sie haben Revolutionen angesprochen. Man kann historisch nachvollziehen, dass alle, also von heute in die Vergangenheit, alle 60 bis 80 Jahre irgendein Krieg, eine Revolution und so weiter war. Woraus auch hier ein Konnex geschaffen wird, dass das kapitalistische Geldsystem alle, also genau in diesem Intervall immer wieder zusammenbricht. Hier geht es angeblich um Geldschöpfung. Wer die Geldschöpfung hat, können Sie uns da etwas dazu sagen?
Ja, ich glaube, diese Zyklen, es gibt verschiedene Zyklen, nicht nur diese kurzfristigen Konjunkturzyklen, sondern auch diese langen sogenannten Kontradiev-Zyklen im kapitalistischen Weltsystem seit 500 Jahren, die was damit zu tun haben, dass neue Technologien kommen, die Produktion expandiert und dann irgendwann es zu Krisenentwicklungen kommt, die tatsächlich nicht in so einer nach dem Uhrwerk regelmäßig kommen, aber die immer wieder zu beobachten sind und in tiefe Krisen führen, wie 1929 die Weltwirtschaftskrise, 2008 die Finanzkrise. Sowas sehen wir immer wieder. Der Grund dafür sind die Widersprüche innerhalb des Systems selbst. Ne? Die jetzige Wirtschaftskrise, die strukturell ist auf dem ganzen Planeten eigentlich, liegt vor allem daran, dass man in den letzten 30 Jahren in der Phase des Neoliberalismus sehr erfolgreich die Arbeiter Arbeiterschaft geschwächt hat, Löhne gedrückt hat, Profite in Steueroasen verschoben hat, Produktion in Billiglohnländer. Das hat die Profite für einige erhöht und die Reichen noch reicher gemacht. Aber für die breite Bevölkerung ist das natürlich fatal, weil den Leuten das Geld entzogen wird, das sie eigentlich brauchen, um diese Masse von Produkten und Dienstleistungen, die im Kapitalismus immer mehr werden müssen, überhaupt noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Deswegen diese strukturelle Krise und irgendwer muss sich dann verschulden, um das ganze System noch am Laufen zu halten und diese Schuldenblasen platzen dann irgendwann. Mhm. Das ist die Dynamik, die wir haben. Die Geldschöpfung spielt auch eine Rolle dabei, aber nicht die Hauptrolle, glaube ich. Es ist sehr problematisch, dass die privaten Banken Geld schöpfen können und damit noch mehr Profite machen können und damit auch diese Blasen weiter anheizen. Ne? Da bin ich durchaus dafür, dass man diese private Geldschöpfung einschränkt. Wir brauchen also auch eine Veränderung des Geldsystems, aber noch tiefergehend eine Veränderung des gesamten Finanzsektors. Der Finanzsektor tut nämlich auch, wenn er scheinbar gut funktioniert, lenkt er die Gelder in die falsche Richtung, nämlich in die sozial- und ökologisch zerstörerischen großen Unternehmen, weil die am besten die Kosten auf die Menschheit und den Rest der Menschheit abwälzen. Wir brauchen aber ein Kreditsystem, das Kredite für den sozialen und ökologischen Umbau bereitstellt, nicht für den maximalen Profit, sondern für den maximalen gesellschaftlichen Nutzen. Und wenn die nächste Finanzkrise kommt, und es gibt kaum einen vernünftigen Ökonomen, der das nicht glaubt, dass sie irgendwann kommt, dann muss sich die Bevölkerung dafür einsetzen, dass wir das Finanzsystem in genau diese Richtung umbauen. Kredite für sozial-ökologischen Umbau und nicht für die Zerstörung.
Ja, weil Sie Kredite ansprechen, das ist oft der einzige Weg, um neue Kaufkraft in die Region, in die regionalen Wirtschaftskreisläufe zu bekommen. Allerdings, hier sehe ich auch ein Problem, wenn man wenn man sich das anschaut, das gesamte Umlaufkapital, mit dem wir halt wirtschaften, ja, in unserem Lande. Das wurde ja teuer ausgeborgt. Das haben wir nicht selbst erzeugt. Wir müssen das immer wieder zurückzahlen, wenn wir einen Kredit aufnehmen.
Ja, das kommt halt drauf an, wie man sieht. Ne? Also die Geldschöpfung liegt halt nur zum Teil in den Händen von Zentralbanken und zum Teil in den Händen von Privatbanken. Das kann und sollte man ändern. Ich finde auch, dass Regionalwährungen zum Beispiel, die das ein Stück weit zurückholen in lokale Gemeinschaften, dass die eine wichtige Rolle spielen können, in Transition Towns zum Beispiel. Also in Städten des Wandels kann das ein Faktor sein. Nur glaube ich nicht, dass man mit Regionalwährungen allein da rauskommt. Denn wenn man sich zum Beispiel ein Solarpanel aufs Dach schrauben will, dann kann man das nicht mit einer Regionalwährung bezahlen, weil da Rohstoffe aus der ganzen Welt drin sind. Man braucht also schon ein Währungssystem, wo Austausch zwischen Regionen...
Also vielleicht ein duales System, das wäre vielleicht eine Lösung. Ja, Lösungsansätze gibt es. Wir, meine Damen und Herren, jetzt machen wir wieder Musik ein bisschen. Wir haben heute... hier in der Leitung Herrn Fabian Scheidler aus Berlin. Und ja, nach der Musik geht's wieder, wie gesagt, weiter. Vielleicht jetzt werden wir noch einmal die beiden Veranstaltungen ankündigen. Vor am 22. November in der Hauptbücherei gibt es eine Lesung und Buchvorstellung. Ist das richtig?
Ja? Genau, zusammen mit dem Filmemacher Erwin Wagenhofer.
Ja, am Urban Loritz Platz 2a im 7. Bezirk in Wien. Das ist am 22. November ab 19 Uhr in der Hauptbücherei. Merken Sie sich das vor. Und am 23. November um 19 Uhr in der Stadtgalerie Mödling in der Kaiserin Elisabethstraße 1. Da können Sie auch ab 19 Uhr Herrn Fabian Scheidler persönlich kennenlernen und auch seine Buchvorstellung genießen. Machen wir jetzt wieder Musik, wie gesagt. Es geht weiter mit einer schönen solige Musik, so wie wir es auf Radio Soul lieben. Solomon Burkey, Hold On, I'm Coming.
Radio Soul, the all-in-one solution for entertainment.